Ja, heute ist der Dreikönigstag. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder 7 Jahre warten, bis es auf den Sonntag trifft. Darum habe ich gedacht, passt das doch als Thema für den heutigen Morgen. Für all die, die Weihnachten ein bisschen innerlich verpasst haben, das gibt es doch einmal, oder? Da fiebert man auf Weihnachten hin und zack, ist es durch. Neues Jahr, 2019, und ist alles schon wieder weit, weit zurück. Für die, die das innerlich ein bisschen verpasst haben, gibt es heute nochmal eine Chance. Zurück zu dieser Weihnachtsgeschichte mit dem Fokus auf diesen Sterndeuter aus dem Morgenland. Auf diesen 3 Könige, wobei eben, ob es 3 waren, das weiß ja niemand so recht. Aber eigentlich, und da ist mir das erste Mal so aufgegangen in dieser Geschichte, eigentlich geht es dort nur um 2 Könige. Um 2. Und die heißen nicht Melchior, nicht Balthasar und auch nicht Kaspar oder Kasperli oder so. Die 2 Könige haben einen anderen Namen. Die heißen König Herodes und König Jesus. Wenn ihr Geschichte leset, da kommt zweimal ein König vor. Der König Herodes und der neugeborene König der Juden, der König Jesus. Und die beiden Könige kommen in einen kleinen Konflikt. Darum der Königskonflikt. Die haben beide so einen König in ihrem Brötli, aber nur eine Krone. Und wir lesen nochmal 3 Verse aus Matthäus 2, 1 bis 3, wo steht: Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu der Zeit, als Herodes König war, der erste König. Und da geschah es. Es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden, der zweite König? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Kaum ist Jesus auf die Welt gekommen, gibt es so einen politischen Konflikt. Der Herodes ist der herrschende König zu dieser Zeit und jetzt kommt die Nachricht von dem neuen König. Und gell, wir leben ja in einer Demokratie. Direkte Demokratie, wir in der Schweiz und Gott sei Dank, was für ein gutes System. Aber das bedeutet, dass wir schon ein bisschen Mühe haben, uns in ein Königsreich hineinzufühlen. Ich lese im Moment am Abend einmal im Alten Testament in einer englischen Bibel und bin im 1. Könige am Lesen, Geschichte vom König David und unterdessen Geschichte vom König Salomo. Nein, jetzt bin ich schon beim nächsten, Jerobeam, glaube ich, der Sohn vom König Salomo. Und ich denke, wenn ich das lese, da ist schon eine andere Welt. Wenn ein König herrscht und regiert über das Volk. Das ist eine andere Welt. Dort beim Sohn von Salomo. Der Salomo stirbt, der Sohn wird König, kommt Kronen über. Und dann kommen so die Alten, steht, und beraten ihn, wie er jetzt soll, so seine Herrschaft anfangen soll. Und sie geben ihm sehr weise Ratschläge. Und dann kommen die Jungen und beraten ihn auch und sie geben ihm sehr dumme Ratschläge. Und der Jerobeam lässt auf die jungen, dummen Ratschläge. Und sagt zum Volk als allererste Amtshandlung: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Da ist doch mal ein guter Start, nicht? So als erster Tag auf dem Thron. Wenn wir die Geschichte von Israel nachher weiterlesen, wissen wir, was passiert ist. Da hat ein Konflikt ausgelöst innerhalb von dem Volk und das Volk hat sich getrennt. Es haben längst nicht alle gesagt, mit dem König ziehen wir mit. Sondern gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ein König, der auf einem Thron sitzt und Autorität hat und Herrschaft und kann bestimmen, da geht uns nicht so rein, oder? Als Schweizer. Wir haben gern, wenn eine Entscheidung zuerst in einem Gremium abgesprochen wird, und dann nehmen wir mal 10 Stimmen rein und dann machen wir eine schöne Abstimmung und die Mehrheit entscheidet. Und dann sind die meisten glücklich und zufrieden. So läuft es nicht in einer Königherrschaft. Stellt euch vor, jemand bestimmt über alle Bewohner der Schweiz, dass ihr einen Besuch machen müsst in eurer Heimatstadt, auf eigene Kosten, Zug selber zahlen, dort hinreisen. Das würde Protest auslösen, nicht? Wieso sollten wir das? Oder ich mache es einfach nicht. glaube, das einzige bisschen Königsherrschaft-Ding in der Schweiz, das wir noch haben, ist das Militär. Da kommt man einfach einen Marschbefehl über und dann muss man gehen. Und sonst kommt Militärpolizei und holt einen. Wir kennen das nicht mehr so, was das könnte bedeuten, unter einem König zu leben. Und zwei Könige funktioniert nicht. Es kann nur einer zu oberst oben sein, der bestimmt. Und ich glaube, dass unsere so demokratische Umgebung auch jetzt unser Gottesbild geprägt hat. Wie wir uns Gott vorstellen. Wir sehen Gott einmal mehr als einen demokratischen Bundesrat, als einen souveränen Herrscher und König. Wenn er etwas entscheiden will, dann tut er sich auch zuerst einmal so ein bisschen abtasten, alle Stimmen reinholen und dann einen möglichst harmonischen Weg finden mit uns Menschen, damit am Schluss die meisten zufrieden sind. Aber so regiert Gott nicht. Er macht er nicht. Er macht keine Abstimmungen, bevor er eine Entscheidung trifft. Er ist König. Er ist König. Und seine Herrschaft ist keine Demokratie. Es ist ein Königsreich. Und er hat souveräne Macht über die ganze Welt. Über die ganze Schöpfung. Über jedes Tier, das auf dieser Erde läuft. Er kann bestimmen, gang nicht. Und er, ob man es glaubt oder nicht, hat souveräne Herrschaft und Macht über uns Menschen. Und das macht etwas mit uns. Es gibt so, ich sage dem, das verbotene Kapitel im Römerbrief. Römer Kapitel 9. Wenn ihr euch mal wollt, ein bisschen herausfordern lasst, dann leset mal Römer Kapitel 9. Wir haben jetzt keine Zeit heute Morgen, aber ich verspreche euch, das macht etwas mit euch. Weil dort wird Gott beschrieben als ein souveräner Herrscher, der Macht hat über uns Menschen und sogar über unseren Willen. Sogar über unseren Willen. Und uns ist so wichtig, dass wir einen freien Willen haben, Autonomität. Wehe, jemand nimmt uns das weg. Ich bin ziemlich fest überzeugt, dass auch Gott einen freien Willen hat. Und einmal nehmen wir ihm den weg. Und auch Gott hat Autonomität. Er ist König. Er darf selber frei entscheiden, wann er will. Er darf sagen Ja und er darf sagen Nein. Es gibt doch so das Gedicht, Invictus heißt es, glaube ich. Da gibt es die Zeile, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Mit dem hört es auf, ich bin der Kapitän von meiner Seele, ich bin der Herrscher von meiner Zukunft, von dort, was hingeht. Ich bin Kapitän, ich sitze am Steuerrad von meinem Leben. Und ich glaube, das ist eine Position, wo Gott sich nicht lässt nehmen. Er ist der Captain von unserer Seele. Und ich glaube, glücklicherweise ist er da. Denn ich denke, er kann viel, viel besser regieren als wir. Wir lassen das mal so stehen, gehen zurück zu den Sterndeutern aus dem Osten, wo zu dem König Herodes kommen. Und sie reden von dem neuen König, der geboren wird. Und natürlich ist das für den Herodes ein Problem. Stell dir vor, vielleicht bist du Abteilungsleiter in einer Firma und jetzt hörst du hindurch, dass ein neuer Abteilungsleiter kommt. Das macht etwas mit dir, oder? Wow, rote Lampe leuchtet, Achtung, Alarm, Warnung, jemand will meine Position wegnehmen. Jemand will meine Stellung untergraben. Genau so fühlt sich der Herodes. Und er unternimmt alles, um dem neuen König, um den Neukönig irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Er versucht herauszufinden, wo er geboren wird. Und später lesen wir, dass er kaltblütig einen Haufen junge Buben umbringt, im Alter von 0 bis 2. Und hofft damit, dass auch Jesus drunter ist und er ihn besiegt. Die Geschichte von diesen Sterndeuten aus dem Morgenland, die startet mit einem Machtkonflikt. Zwei Könige, wo aber nur eine Krone, wo es nur eine Krone gibt. Der König Herodes, der sich bedroht fühlt von dem neuen König mit Namen Jesus. Und ich kann mich ein bisschen das hineinfühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe recht gern mein eigenes Leben und meine eigene Freiheit und meine eigenen Entscheidungen. So ein bisschen mein eigenes Königsreich. Mein Besitz, mein Geld, mein Konto, meine Entscheidungen, mein Leben. Und wenn man etwas von dem, was mir ist, wegnimmt, dann macht das etwas mit mir. Dann passiert es recht schnell, dass ich mich dagegen stemme. Ich glaube, das machen schon kleine Kinder. Wenn man ihnen etwas wegnimmt, dann schreien sie und toben sie. Erwachsene haben gelernt, das Schreien und Toben zu unterdrücken, sodass es nicht mehr aus dem Maul rauskommt. Aber viele schreien und toben auch noch, wenn man ihres Nein wegnimmt. Und Jesus stellt den Anspruch als König, in alle Bereiche von deinem Leben hineinzureden. Das macht er. Und er stellt nicht nur den Anspruch, in alle Bereiche von deinem Leben hineinzureden, sondern Herrschaft zu übernehmen. So, dass man sagt, mein Leben ist dein Leben. Mein Besitz, dein Besitz. Meine Entscheidungen, deine Entscheidungen. Mein Geld, dein Geld. Gott, du bist der Captain von meiner Seele. Du. Und die Frage ist, bedroht dich das oder freut dich das? Denkst du, das ist gut. Oder unangenehm. Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Bedroht dich das oder freut dich das? Wir gehen nochmal zurück zu diesen Sterndeutern, wo sich interessanterweise nicht bedroht fühlen von Jesus, sondern im Gegenteil anzogen. Sie reisen hunderte von Kilometern von einem fernen Land. Sie nehmen wertvolle Geschenke mit, um dem neuen König zu begegnen. Und das griechische Wort, das dort steht, über diesen Königen Sterndeuter, ist Magos. Das waren Magier. Ein bisschen dubiose Gestalten, glaube ich. Ich stelle mir irgendwie so Alchemie gemacht haben, so, weißt, mit diesen Gläschen und so Tränkchen zusammengemischt, irgendwo in einer Werkstatt. Das sind Sterndeuter, Zauberer, Magier gewesen. Es steht, dass sie aus dem Osten gekommen sind, Babylonien oder Persien, was keine jüdischen Länder gewesen sind, im Gegenteil. Die haben andere Götter gehabt, die haben ein anderes Leben gelebt. Es sind keine Juden gewesen. Vielleicht auch so Priester, Wahrsager. Und Gott fädelt sie, dass genau die Ausländer zu den Ersten gehören, wo dem neugeborenen König der Juden begegnet, dem König Jesus. Und Gott zieht sie richtig zu sich. Und das ist ganz spannend, wie er das macht. Er hätte ja können einen Papyrus-Schnipsel aus dem Buch Micha rausreißen und denen schicken, wo steht, dass in Bethlehem der König geboren wird. Hätte er können machen. Ein Stückchen Bibel reinbringen. Er hätte können, wie zu den Hirten, ein Engel erscheinen lassen, der ihnen sagt, in Bethlehem kommt der König. Aber Gott macht es anders. Er lässt einen Stern aufgehen. Gott redet Astronomensprache mit diesen Astronomen. Er redet ihre Sprache. Er lässt einen Stern im Osten aufgehen. Osten, oder O, W, Osten geht zu unten auf, im W, Westen geht sie unter. Osten ist der Ort, wo etwas Neues entsteht, wo die Sonne aufgeht, wo etwas Neues anbricht, ein neuer Tag. Und dort lässt Gott den Stern aufgehen. Und die Sterndeuter sehen das und sie verstehen die Sprache, die Gott mit zu ihnen redet. Und Gott zieht sie zu sich. Und Gott macht das mit dir. Er redet deine Sprache. Er hat ein grosses Anliegen, ein grosses Herz, dass du bei dem König bist. Und für das unternimmt er alles, um zu dir zu reden, um dich dorthin zu ziehen. Das ist das Erste, was Gott will, dich näher bei Jesus zu haben. Dann passiert es, nach hunderten von Kilometern Reisen, kommen die Sterndeuter endlich an ihr Ziel. Matthäus 2,9-11. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Und sie holten die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Sterndeuter mit ihren edlen Kleidern, mächtige Menschen, die werfen sich auf den Boden nieder vor dem größeren König. Und das finde ich schon noch speziell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das machen, wenn sie in einen mächtigen Palast kommen wären, wo ein König auf einem goldenen Thron sitzt mit einer Krone auf dem Kopf. Aber sie kommen in ein einfaches Haus und sie werfen sich dort auf den Boden von einem kleinen Kind. Sie merken etwas, dass das kleine Kind ein grösserer König ist als sonst irgendein Herrscher. Und der Lukas, der Evangelist, der beschreibt dreimal, dass Jesus in einer Krippe gelegen ist. Und eine Krippe, das tönt jetzt heute so ein bisschen romantisch, oder? Man stellt sich meistens so das X vor mit Holz und in der Mitte so goldgelb Stroh, recht gemütlich, noch irgendein weißes Tüchli drüber. Und dort liegt Jesus in dieser Krippe. Aber das ist nicht das Bild von der Krippe. Ihr müsst euch besser irgend so einen Kuhfuttertrog vorstellen, auf einem Bauernhof, wo die Kühe daraus essen, wo es Geifer hat von den Tieren, wo es noch ein bisschen Reste von Korn, nichts mit goldgelbem Stroh, ein bisschen dreckig, eklig. Dort drin liegt der grosse König von dieser Welt. Und warum macht er das? Warum macht er das? Warum lässt er sich so tief runter? Philipper 2, 6 bis 8 gibt uns eine Antwort. Jetzt schaut er, der Gott in allem gleich war, verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die Stufe eines Sklaven. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod an einem Kreuz. 33 Jahre nach der Geburt in dieser Krippe kommt Jesus an ein Kreuz. Und anstatt einer Krone aus Gold kommt er einen Kranz aus Dornen über. Anstatt prächtiger Kleider werden sie ihm vom Leib gerissen. Anstatt ein Zepter in die Hand zum Regieren, werden seine Hände mit Nägeln an das Kreuz geschlagen. Und der grosse König von dieser Welt streckt seine Arme in Liebe aus über die ganze Welt. Und die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren, es ist vollbracht. Er war ein König, der eine Mission hatte auf dieser Erde hatte und er hat sie vollbracht. Am Kreuz stirbt er und er schreit in die Welt raus, es ist vollbracht. Jesus hat eine Schlacht gekämpft mit seinem Leben und am Kreuz hat er sie gewonnen. Eine Schlacht gegen Sünde, gegen den Tod, gegen das Leid dieser Welt. Eine Schlacht gegen die Mächte in dieser Welt, die uns kaputt machen. Unser eigenes Herz, unsere Gedanken, Menschen, ganze Nationen. Gott ist an die Wurzeln gegangen vom Übel in dieser Welt, dort am Kreuz, und hat dagegen gekämpft. Und mit seinem Tod hat das Übel, die Sünde, Schlechte ins Grab gezogen. Der grosse König hat so tief runter müssen, um das Tiefste, also das, was am Boden ist, zu retten und zu befreien. Und Gott, Jesus, der König, ladet uns ein, mit seinem Tod am Kreuz zum Vergebung zu empfangen, Freiheit, ein neues Leben, eine neue Identität. Und es ist spannend, dort beim Kreuz, ähnlich wie bei der Krippe, hat es auch wieder zwei Arten von Personen. Es steht, dass die grosse Menge der Schaulustigen dort waren. Also der Pöbel. Die haben zugeschaut, wie Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dann steht, dass sie sich an die Brust geschlagen haben. Und zurück nach Jerusalem gegangen sind. Sie haben gesehen, was passiert ist. Es hat sie ein bisschen berührt und getroffen. Sie schlagen sich an die Brust und sie gehen retour ihr Leben und leben ganz normal weiter. Und dann gibt es eine zweite Person dort am Kreuz. Es ist ein Hauptmann, ein römischer Soldat. Und es steht, wie er reagiert. Und es steht, dass wenn er sieht, wie Jesus stirbt, er sagt wahrhaftig, der Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und er fährt da Gott zu ehren. Und die Frage, bedroht dich Jesus als König? Oder zieht er dich an? Das ist die Frage, die ich heute an dich stellen möchte. Wie reagierst du auf den König in der Krippe, auf den König am Kreuz? Schlägst du dir betroffen an die Brust und lebst dein Leben weiter, so als ob nichts passiert ist? Oder reagierst du wie die Sterndeuter, wie der Hauptmann. Und es macht etwas mit deinem Leben. Es bringt dich auf deine Knie. Es verändert dein Denken, dein ganzes Leben, deine Prioritäten. Es herrscht ein neuer König über deinem Leben. Jesus geht weiter von der Krippe zum Kreuz, zum Thron. Philipper 2, 9 bis 11. Er erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz und deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beugen werde. All derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der absteigende Aufstieg vom König von dieser Welt führt ihn von der Krippe zum Kreuz, zum Thron. Und dort ist er jetzt. Und es steht, dass eines Tages sich jedes Knie wird beugen vor ihm als König. Die einen freiwillig, die anderen gezwungenermaßen. Und einmal verniedlichet mir Jesus ein bisschen. Er ist kein Baby mehr. Er liegt nicht mehr in einer Krippe. Und er hängt auch nicht mehr an einem Kreuz. Er ist auferstanden und jetzt sitzt er auf einem Thron. Und er hat eine Krone auf seinem Kopf und er ist König über die ganze Welt. Es gibt den Film Narnia von C.S. Lewis. Und dort ist das Symbol für den grossen König, für Jesus ist der Löwe. Habt ihr sicher schon gesehen, den Film? Und sonst müsst ihr schauen, das ist recht gut. Der grosse, mächtige Löwe, den er als Symbol nimmt für den König von dieser Welt, von Narnia, der König. Und dann gibt es die Susan, das kleine Mädchen. Und sie ist kurz davor, den grossen König, den Löwe, zu treffen. Und dann sagt sie, dass sie ein bisschen Angst hat. Und fragt, ist der Löwe denn zahm? Ich bin ein bisschen nervös, den Löwe zu treffen. Und die Antwort, die sie überkommt, ist, zahm? Wer hat etwas von zahm gesagt? Er ist ganz sicher nicht zahm, aber er ist gut. Er ist der König. Und das Gleiche ist mit Jesus. Er ist nicht zahm, aber er ist gut. Er ist ein guter König. Und ihr dürft führen kommen. Wir gehen in eine zweite Lobpreiszeit und ich möchte als Abschluss eine Stelle lesen aus Matthäus 25, wo ein bisschen eine taffe Bibelstelle ist. Wo Jesus zeigt, wie er auf dem Thron als guter König und Richter von dieser Welt wird kommen. Und ihr könnt euch einfach Retter lehnen, zuhören, euch das Bild vorstellen von Jesus, dem König. Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn der Menschensohn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafen von den Ziegen trennt. Rechts werden Schafe und links die Ziegen stehen. Und dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, gabt ihr mir Kleider. Als ich krank war, habt ihr mich besucht und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten sagen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und daraufhin wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Und als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Und dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wann haben wir dir nicht geholfen? Und darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. Und so werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen und die Gerechten aber in das ewige Leben. Und die große Frage ist, wie reagieren wir auf das, wenn wir die Worte von dem großen König hören? Wir können uns betroffen an die Brust schlagen und unser Leben weiterleben, als ob er gar nicht König ist. Oder aber, du und ich, wir lassen es zu, dass ein grösserer König in unser Leben reden darf und die Herrschaft übernehmen, dass er der Captain wird von meiner Seele, dass er alles darf bestimmen, dass ich wieder mal neu auf die Knie gehe und sage, Gott, du darfst alles haben. Und ich will mein Leben unter deinen Dienst stellen. Ich möchte beten und euch einladen, nachher das Lied miteinander zu singen, wo heisst, mutig komme ich vor den Thron. Jesus, du bist König. Dein Aufstieg hat dich von der Krippe zum Kreuz auf den Thron gebracht und dort bist du jetzt als der mächtige König von allen Königen und Herr von allen Herren. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir eine neue Sicht dürfen bekommen. Und auch wenn es uns vielleicht ein bisschen erschreckt oder Angst macht, dass wir wissen, du bist gut. Du bist so gut. Und es gibt nichts Besseres, als das Leben unter deinen Dienst zu stellen. Danke, dass du nicht zahm bist. Danke, dass du gut bist. Und ich bitte, dass die Wahrheit, dass du als König herrschst, unser ganzes Leben durchdringt, dass es uns verändert, wie wir denken, handeln, leben, gehen, mit Menschen umgehen, wie wir lieben. Bitte segne die Zeit vom Lobpreis, bitte rede zu uns, bitte begegne du. Amen.